Hallo, willkommen bei Evo Mentis. Heute habe ich mir mal das Thema rausgesucht, Kommunikationsmuster. Ja, das wollte ich schon länger mal genauer behandeln. Das fließt ja überall irgendwie so ein, aber heute mal ein bisschen Fokus da drauf. Grundsätzlich geht es dabei ein bisschen über die typische Gegenüberstellung neurotypische, neurodivergente. Das ist ja hier so ein Grundthema im Podcast, falls ihr noch nicht allzu lange dabei seid. Es geht hier grundsätzlich oft um Perspektiven und Themen rund um so Sachen wie Autismus, ADHS, aber auch diese ganzen Trauma-Folgestörungsgeschichten. Einige weitere Aspekte außen herum und die damit dranhängen, aber verschiedene Blickwinkel da drauf. Das heißt auch, wie das in der Gesellschaft funktioniert, wie das vielleicht so evolutionär psychologisch irgendwie hergeleitet ist. Auch um grundsätzliche psychologische Themen, aber auch das eine oder andere weitere. Ich rede auch manchmal zum Thema KI, also wie uns KI hier helfen kann, also insbesondere nochmal im Neurodivergenzbereich, aber auch inwiefern sich dabei Dinge herausfinden lassen über die Struktur des menschlichen Gehirns möglicherweise über diesen indirekten Umweg KI. Das soll aber heute nicht das Thema sein. Heute geht es wirklich mehr so wirklich um Gesellschaft und wie Neurodivergente und Neurotypische miteinander zusammenspielen. Und ich mache hierbei mal wieder zwei Schubladen auf und ich sag's gerne dazu. Das ist eine vereinfachte Sicht darauf. Warum ist die notwendig oder sinnvoll? Sie bietet leichtere Orientierung. Wenn man sich bewusst ist, dass das Ganze komplexer ist. Wir haben nicht Menschen zwei verschiedene Arten. Wir haben eigentlich sehr viele verschiedene Menschen, das macht genau dieser Begriff Neurodiversität eigentlich, der sagt genau das, jeder hat ein anderes Gehirn. Es gibt nicht ganz klare Typen und Strukturen, aber es gibt vielleicht gewisse Tendenzen. Man gruppiert und strukturiert es auf verschiedenen Ebenen und das sind keineswegs, ist das nur eine oder zwei Achsen, sondern eigentlich ist es ein vieldimensionaler Raum, den können wir uns aber oft schwer vorstellen. Also viele verschiedene Eigenschaften und Attribute spielen da zusammen. Ja, und die führen dann halt auch manchmal dazu, dass man sagt, wenn da so eine Sammlung an Eigenschaften erfüllt ist, dann geben wir dem einen bestimmten Diagnosestempel. Wenn die nicht ausreichend erfüllt sind, ist es keine Diagnose. Das ist aber halt ein Modell, muss man sagen. Und ich spreche ja auch gerne eigentlich von einem weiteren Umkreis, also nicht nur ADHS und Autismus-Spektrum, sondern auch mehr, was da so außen herum liegt, was vielleicht nicht zu einer Diagnose reichen würde oder was ein bisschen andere Ausprägungen hat. Und ich nenne das ja gerne so Neurex-A. Das ist dann so. Das inkludiert auch Aspekte wie ADHS und Autismus, aber halt nicht nur. Und der Gegenpart ist dann oft eigentlich das, was ich Neurex-M nenne. Und M, warum M? Das ist halt dann so Median, Masse, Mittelding. Andere würden vielleicht sagen normal, aber das Wort normal will ich eigentlich gar nicht so gerne benutzen, weil das, im Endeffekt sprechen wir im ehesten noch von Normvarianten, also dass verschiedene Sachen eigentlich normal sind, aber halt so wie Rechts- und Linkshänder halt unterschiedlich sein können einfach. Und darum geht's auch heute. Es gibt unterschiedliche Kommunikations- und Verhaltensmuster bei der sozialen Interaktion. Und die betrachten wir wirklich mal dann, den vereinfachten Stereotypen, aber ihr behaltet bitte immer im Hinterkopf, selbst wenn euch keiner dieser Schubladen ganz zugehörig fühlt oder selbst wenn ihr euch in einer Schublade wiederfindet, dieses Modell muss nicht eindeutig für euch so passen. Das sind gewisse Tendenzen, gewisse Beobachtungen. Das ist vielleicht auch statistisch zum Teil gut gestützt. Zum Teil sind es auch eher so Dinge, die sich so herauskristallisieren, irgendwie, wenn man mit anderen Menschen redet oder entsprechende Inhalte und Bücher oder sowas von Betroffenen liest. Das heißt, ihr dürft das Modell sowohl anzweifeln, als auch ihr dürft eine eigene Interpretation für euch finden, dass ihr sagt, das und das passt für mich, aber die anderen Sachen, die du erzählst, passen vielleicht gar nicht, dann ist das auch okay. Es geht hier nicht darum, eine letztgültige Wahrheit zu verbreiten. Und gleichzeitig werde ich dieses Thema Kommunikation natürlich auch immer wieder mal aufgreifen, weil wir es wieder abschließend behandeln können und das auch kein finaler Endstand eigentlich ist bei diesen ganzen Dingen. Das heißt, es ist ein fortlaufender Prozess, wo sich auch gerade sehr viel tut in diesem ganzen, ja, auch Forschungsbereich, aber auch Erkenntnisbereich in der Gesellschaft, denke ich mal. Oft reden jetzt Neurix-A, Neurix-M-Menschen, also neurodivergente und neurotypische, ein bisschen aneinander vorbei. So, bevor wir jetzt da ein bisschen einsteigen, noch der Hinweis, warum benutze ich so Formulierungen wie Neurix-A und Neurix-M? Ich könnte ja auch einfach sagen, neurotypisch und neurodivergent. Mache ich zum Teil auch. Verwende ich zum Teil ein Synonym. Neurix-M als neurotypisch bezeichnen, ja, könnte man machen. Aber auch das ist halt typisch. Es impliziert immer so ein bisschen, dass es da einen Typus irgendwie gäbe an Mensch, der halt genau typischerweise so ist und exakt diesem neurotypischen entspricht. Das ist aber nicht so. Also auch das, was man gerne so als neurotypisch irgendwie zusammenfasst, ist in sich sehr unterschiedlich, sehr differenziert. Manchmal gleichen sich da auch einfach verschiedene Eigenschaften so aus, dass es halt dann doch wieder irgendwie in diesen Neurix-M-Bereich halt gut reinpasst, aber mehrere Leute da drin können sehr unterschiedlich sein. Also insofern überhaupt nicht typisch, aber halt in ihrer Gesamtausprägung dann wieder gut kompatibel mit diesem Neurix-M-Bereich. Deswegen verwende ich es da schon mal lieber. Und Neurix-A verwende ich deshalb gerne, weil ich halt wirklich sage, naja, das ist halt dieser größere Umbau um ADHS und Autismus, der halt aber keine bessere Gesamtbezeichnung hat, wo auch noch viele andere Dinge mit drin sein können, aber der vielleicht nicht den gesamten Neurodivergenzbereich, also nicht alles, was Neurix-M nicht ist, muss zwingend Neurix-A sein. Es gibt vielleicht auch ganz andere Bereiche, die wir auch im Sinne einer Neurodivergenz sehen können, die aber mit Neurix-A gar nichts zu tun haben. Die sind vielleicht nochmal deutlich kleiner. Ich habe gewisse Verdachtsmomente, wo da Sachen sein könnten, habe mich aber nicht so ausführlich bisher mit beschäftigt, um die alle klar modellieren und benennen zu können. Will aber einfach mit diesen Begriffen darauf hinweisen, dass ich sage, Neurix-A ist halt schon ein mehr oder wenig spezifischer Bereich um so Diagnosen herum, um die es halt hier vor allem geht. Und es gibt andere Neurodivergenzbereiche, mit denen ich mich hier bisher einfach nicht ausreichend beschäftige, auch gar nicht unbedingt beschäftigen will, aber die ich deswegen trotzdem quasi mitwürdige oder für die ich noch einen Platz halt irgendwie einräume, also denen ich eine Möglichkeit gebe, noch da zu sein. Also vielleicht gibt's halt noch Neurix-X, Neurix-Y, Neurix-Z, wie auch immer wir es dann nennen. Die aber nicht zwingend quasi in meiner einfachen Betrachtung von Neurix-A und Neurix-M drin sein müssen. Also das auch nur da zum Hintergrund und zur Einordnung. Und ihr seht schon, wie kommuniziere ich? Es soll heute um Kommunikation gehen. Ich bin halt sehr explizit, versuche möglichst alles umfassend irgendwie zu erwähnen, da auch klar zu machen, wo ich Dinge vereinfache, das nicht pauschal irgendwie zu machen, sondern halt da differenziert vorzugehen. Ist das jetzt was typisch Neurix-A? Ja, vielleicht bedingt. Es sind aber nicht so die auffälligsten Ausprägungen. Also das ist eher ein Gefühl quasi, aus dem heraus ich Dinge schon, ich allem irgendwo einen Platz und einen Raum geben will, ich Sachen auch differenziert betrachten will, weil ich mir da einer gewissen Verantwortung bewusst bin dabei. So, und um jetzt mal konkreter einzusteigen, der wichtigste Satz ist eigentlich, dass Neurix-A und Neurix-M-Menschen nicht irgendwie der eine schlechter oder besser kommuniziert, sondern sie kommunizieren vor allem halt unterschiedlich. Das ist eine Frage der Passung. Und natürlich, die können sich aneinander anpassen oder manchmal liegen sie auch weiter auseinander, manchmal gar nicht so weit und das kann bei Einzelaspekten sehr unterschiedlich auch sein. Aber so in der Tendenz gibt es da einfach gewisse Unterschiede und untereinander kommen sie dann vielleicht besser klar. Aber wenn halt unterschiedliche Varianten quasi aufeinandertreffen, dann wird es halt einfach schwieriger. Dann kann es mehr Missverständnisse geben, Irritationen an der Stelle. Dann können Sachen ein bisschen komplizierter, aufwendiger werden und entsprechend ist das ja dann oft eine Belastung oder Irritation und man unterstellt dann gerne, wenn man es halt vereinfacht macht und dann nicht hinterher guckt, dann unterstellt man gerne, dass quasi der andere es ja schlechter machen würde. Einfach vielleicht, weil aus der eigenen Gruppe heraus oder ja mit den Leuten, mit denen man generell gut klarkommt, die man dadurch vielleicht auch mehr mag, da scheint es ja zu klappen, aber irgendjemand anders, der ist irgendwie komisch, ja, dem unterstellt man dann vielleicht auch irgendwelche Dinge. Und heute geht es ein bisschen darum, das aufzuklären. Ich kann es versuchen, aus beiden Perspektiven ein bisschen zu beleuchten. Davon liegt mir halt auch dann naturgemäß halt die eine besser als die andere. Ich glaube aber auch, liebe Hörer und Hörerinnen, dass ihr ja aus einem bestimmten Bereich kommt und insofern wir dann eher vielleicht eine gemeinsame Sichtweise teilen. Das heißt aber nicht auch, dass nicht auch quasi jemand, der sich jetzt nicht irgendwie im Neurix-A-Bereich befindet, sondern eher im Neurix-M-Bereich, einiges hier draus lernen kann. Und ein Aspekt, den man halt hervorheben muss, ist, dass es halt unterschiedliche Gewichtungen gibt bei der Kommunikation. Also warum wir denn eigentlich kommunizieren? Was ist der Grund für Kommunikation? Was ist das, was wir dabei in Intention haben, was wir damit erreichen wollen? Wieso uns Kommunikation überhaupt wichtig ist. Hält man jetzt den eigenen Stil, die eigene Herangehensweise dabei für die richtige, ist es klar, dass man die andere eigentlich ja dann halt hinnimmt oder vielleicht dann automatisch als die falsche irgendwie ansieht. Versteht man aber besser, was wirklich dahinter steht, hat man auch eher eine Chance, es adäquat zu bewerten oder da besser Kompromisse auch für sich selber rauszufinden. Ein wichtiger Punkt jetzt dabei ist, dass Kommunikation aus Sicht von Norix A oft darum kreist, quasi Informationen zu übertragen, sage ich jetzt mal. Also wirklich die Sachebene. Das heißt nicht, dass Beziehungen und soziale Interaktionen und so weiter auch eine Rolle spielen, aber oft genug ist das halt eher was man klar abtrennen kann davon oder was auf einer anderen Ebene stattfindet und nicht verschlüsselt halt in diesen ja scheinbaren Sachdiskussionen irgendwie eine große Rolle spielt. Das heißt, ja, der Neurix-A-Mensch kommuniziert vielleicht halt auf einer starken Sachebene, der Neurix-M-Mensch nimmt es auf einer anderen Ebene wahr, weil der die halt immer mitdenkt. Und da ist halt der Kernpunkt eigentlich, dass dieses Konzept von Beziehung, Status, dass man sich gegenseitig schont, dass man so einen Rollenabgleich macht und so weiter halt für Neurix-M-Menschen immer so ein bisschen mitschwingt. Also ja, das, was man so klassischerweise Neurotypische nennt irgendwie, die haben halt immer irgendwie so einen Seitenkanal mitlaufen, auf dem es um so soziale Selbstdarstellung geht, um das Austarieren von Hierarchien. Wie steht der andere zu mir? Wie geht er mit mir um? Kritisiert er mich? Nimmt er mich an? Wer ist da der Bessere? Wer ist der Schlechtere? Solche Aspekte spielen eine ganz große Rolle. Und ich finde, da ist halt eine große Auswirkung, ganz klar. Smalltalk. Smalltalk hat an sich keinerlei Informationswert. Ja, das wirkt zwar manchmal so, dass man sich über das Wetter austauscht oder darüber, welcher Fußballverein gewonnen hat. Und ja, da mögen bedingt auch gewisse Informationen oder Interesse drin sein. Aber so Sachen wie, ja, und na, wie geht's dir denn so? Ach ja, naja, ich hab da das und das und hast du schon gehört, da hat sich der von dem getrennt oder halt so Gossip und sonst was Sachen. Naja, was sind das für Themen? Also ist das wirklich wichtig für die Personen im Hier und Jetzt? Betrifft es die persönlich? Ist das was man klären muss auf irgendeiner Sachebene oder diskutieren muss? Hängt davon irgendwas ab? Gibt es da irgendwie eine Rückkopplung? Normalerweise nicht. Ja, also das ist vergleichsweise belanglos, aber es sind halt meistens Themen, wo möglichst alle irgendwie mitreden können, wo alle partizipieren können. Das heißt, man greift sich halt da nichts Kompliziertes raus, was ein Spezialinteresse nur einer von den Personen ist, sondern man versucht irgendwas zu finden, was halt ja vereinheitlichend wirkt, was ein gemeinsamer Wissenshintergrund ist, ein gemeinsamer kultureller Hintergrund, eine gemeinsame Wissensbasis darstellt, wo jeder mitmachen kann und was einen so ein bisschen eint und verbindet. Darum geht's eigentlich. Und gleichzeitig darum halt so rauszufinden, wie steht denn der andere mir gegenüber? Also, wie ist der gerade so drauf? Reagiert er da drauf? Oder ist er argwöhnisch? Ist er schlecht gelaunt? Reagiert er positiv? Wie ist es so? Also, um den Teil geht's da wesentlich stärker. Ja, und für Neurix-A-Leute ist das halt oft irritierend. Also die sagen halt dann so, okay, wieso reden wir jetzt da über das Wetter? Das Wetter ist halt so, wie es ist. Und müssen wir uns danach irgendwie richten. Ist das irgendwie wichtig gerade? Warum soll ich Smalltalk machen? Das bringt mir doch nix quasi. Ja, klar. Eine andere Sache wäre es aber, wenn man wirklich drüber redet, naja, wie stehen wir denn gerade zueinander? Kommst du denn mit mir klar? Ist es okay? Sollen wir irgendwas anderes machen? Geht's dir denn wirklich gut? Also, das wirklich als ernsthafte Frage. Also, erzähl mal, gibt's gerade Sachen, die dich belasten? Hast du irgendwas für dich persönlich irgendwie erreicht und du bist gerade glücklich oder was sind deine Sachen? Das sind aber dann direkte Fragen. Also da geht es dann wirklich direkt konkret um das Thema und nicht so als nebenbei verschlüsselt irgendwie. Nicht so als Seitenkanal mitlaufend. Das ist ein ganz anderes Konzept, was dahinter steht. Beides kann sinnvoll sein und seine Berechtigung haben, aber beides kann auch schwerfallen. Und ja, ich habe da ein bisschen versucht, Sachen vorzubereiten. Ich versuche mich nicht zu akribisch dann irgendwelche Skripte und Dinge zu halten, sondern es lieber frei zu erzählen, weil es sonst manchmal ein bisschen für mich selber seltsam wirkt, wenn es nicht mit meiner eigenen Überzeugung und Intention und meinem eigenen Verständnis direkt quasi in dem Moment verknüpft ist. Also auch das ist ein Kommunikationsmuster. Es gibt so Sachen, die andere Leute vorbereiten und dann so runterbeten und das ist halt so. Ich, wenn irgendwas erzähle, will das eigentlich schon mit dem, ja, mit dem aktuellen Bezug, den ich zu Dingen habe, auch wirklich irgendwie verknüpft haben. Dann komme ich damit besser klar oder kann es auch authentischer rüberbringen, kann auch eher aus mir heraus irgendwie an Dinge anknüpfen. Dadurch brauche ich vielleicht eine gewisse Flexibilität, das strengt vielleicht auch ein bisschen an, aber es funktioniert einigermaßen gut. Und ein Trick jetzt, der mir aufgefallen ist, den ja NeurixM-Menschen gerne benutzen, ist, dass sie Sachen bewusst nicht ganz so deutlich und explizit sagen, sondern halt so ein bisschen verklausulieren. So, denkst du nicht, dass es eventuell möglich wäre, das und das zu machen, weil es wäre doch nett, wenn das und das passieren würde, dann könnte man doch vielleicht und es wäre doch eigentlich eine ganz nette Sache, hatte ich mir so überlegt und das kann man so ausdrücken. Man kann aber auch sagen, du, mir ist es wichtig, ich habe das Bedürfnis, das und das so und so zu machen. Das ist ein Bedürfnis aus mir heraus. Ja, das ist dann schon eine konkrete Anforderung. Kann man vielleicht drüber reden, ob das Bedürfnis wichtig ist oder andere Sachen wichtig sind. Es ist halt eine unterschiedliche Herangehensweise. Und da jetzt aber so viel Umbau drumherum zu machen, so viele Konjunktive einzustreuen, hätte, wäre, könnte, möglicherweise, wäre doch vielleicht ganz nett. Also auch so, das ein bisschen allgemeiner, so ein bisschen weg von der eigenen Position und Person zu nehmen, aber auch vom anderen. So, meinst du nicht, dass das vielleicht auch eine gute Idee wäre oder so? Ja, was bringt das? Also ja, es führt zu Unklarheit an der Stelle. Es ist nicht mehr so ganz klar, wessen Bedürfnisse und Fähigkeiten und so weiter stehen da jetzt mit drin. Welche Anforderungen gibt es vielleicht? Welche Notwendigkeiten? Das wird alles so ein bisschen verschleiert und so. Aber es erlaubt halt jeder Seite halt auch noch so die Sachen für sich zu interpretieren. Also so ein bisschen auszutarieren und zu gucken und auch wieder Sachen zurückzuziehen oder umzudeuten, wenn man meint, dass das Gegenüber nicht so sehr drauf eingehen will. Also man tastet und stochert lieber mal so ein bisschen diffus irgendwie so herum, um zu sehen, wie ist denn so die Resonanz, wie reagiert der andere da drauf so, also so ein paar Testballons starten. Und wenn das nicht so gut angenommen wird oder man ja scheinbar dafür auch anfängt, Kritik zu bekommen, dann kann man es ja zurückziehen und kann auch sagen, ja, nein, es war nur so ein Gedanke, das ist natürlich, ich habe ja nicht gesagt, dass wir das unbedingt so machen müssen oder ja, das ist schon recht oder also man kann auch dann eher noch, also man hält sich Verhandlungspositionen offen. Und das wird aber halt oft von Menschen im Neurix-A-Bereich, also das, was meistens als neurodivergent bezeichnet wird, halt als manipulativ aufgefasst. Ja, da wird nicht klar gesagt, sondern dann wird das so hingedreht und so gemacht und so suggeriert, so über stellvertretende Dinge quasi argumentiert, also via Proxy sagt man dann auch gerne irgendwie, da wird halt so auf Umwegen nahegelegt, wieso man Dinge tun soll. Ja, aber denkst du nicht, dass es irgendwie besser ankommen würde, wenn du es so und so machst? So eine Formulierung so. Da, ja, das ist eine diffuse Anforderung von irgendwo anders, aber gar nicht aus der anderen Position, Person herauskommt, sondern wirklich so sehr allgemein gesprochen halt. Das lässt erstmal sehr viel Interpretationsspielraum und wo man Dinge hin und her schieben kann. Das ist eigentlich so ein ständiges Abtasten und Herumtanzen eigentlich um die notwendigen Sachkernthemen. Das kann man machen. Das funktioniert normalerweise bei Neurotypischen dann so, dass die halt entweder intuitiv auf irgendwelche Sachen anspringen oder das halt ablehnen oder gar nicht wahrnehmen. Und ja, beide Seiten darüber dann halt rauskriegen irgendwie, wo sie da vielleicht gemeinsame Ebenen und gemeinsame Interessen haben und das irgendwie ja, ermöglichen könnten. Für den neurodivergenten, Neurix-A-Menschen ist es sehr schwierig, dieses ganze Geflecht irgendwie erstmal zu durchblicken. Weil der analysiert das alles. Der analysiert das alles ganz stark. Und das ist dann einfach too much information. Ja, also das, was man ja andersrum manchmal vorwirft irgendwie, dass Neurodivergente irgendwie too much information liefern würden. Nee, die neurotypischen NeuroXM-Menschen liefern oft too much information, indem sie too much unimportant information, also zu viel nicht so relevante Informationen halt mitliefern, die halt viel von diesem ganzen Umbau da halt irgendwie darstellen, der so auf soziale Aspekte und alles Mögliche halt irgendwie da eingeht und ganz viele Möglichkeiten offen lässt, wie man das so weiter interpretieren oder machen könnte. Das ist viel mehr Information, als eigentlich notwendig ist. Das heißt, um eine kleine Kerninformation oder Kernfrage herum oder Kernanforderung auch herum, wird halt ganz viel außenrum gebaut und dieser eigentliche Kern wird dann nur so ja diffundiert quasi in diesen Sachen dann so ein bisschen mit reingewoben. Dadurch bleibt er halt auch so unkonkret, dass man nicht drauf festnageln kann, dass nicht jemand anders sagt, dann ja, aber du hast doch gesagt das. Und ich sage, nein, habe ich nicht gesagt. Ich habe nur mal angemerkt, dass es eine Möglichkeit wäre, die einige Leute irgendwie schon mal in Frage gestellt haben, dass es so sein könnte und bla. Und ja, da kannst du ihn nicht so drauf festnageln. Das ist eine gewisse Sicherheitsmöglichkeit. Aber ja, es ist halt so ein gegenseitiges, ein Spiel und Tanz, mit dem man dann halt irgendwie so Dinge herausfindet. Und das sind so hochkomplexe soziale Dinge, die da passieren, die vielleicht auch notwendig sind, halt im entsprechenden sozialen Umfeld, das sowas braucht und darauf basiert, was aber eigentlich von der Sachfrage sehr stark weggeht und auch, ja, wenn es rein um Sachthemen geht, ineffizient ist. Warum macht man das jetzt überhaupt? Warum machen Neurotypische das so? Warum machen Neurodivergente das so? Also, was gucken wir uns zuerst an? Neurodivergente. NeuroXA. Meine Hypothese hier bei Evomentis ist, ich leite es immer wieder her, ich nehme mal wieder Bezug drauf. NeuroXA-Menschen sind genetisch und von ihrer Veranlagung und so weiter noch sehr viel näher an dem, wo wir als Menschheit vielleicht so insgesamt mal wesentlich mehr standen, nämlich bei gut proaktiv kooperierenden Kleingruppen. Also einer überschaubaren Anzahl von Menschen, die gegenseitig füreinander ein starkes, intuitives Verantwortungsgefühl hatten und proaktiv für die Gruppe gearbeitet haben, auch für die Gruppe gedacht haben, für die Gesamtthematik und die Gesamtanforderungen der Gruppe sich eingesetzt haben, da ständig mitgedacht haben, eine eigene starke Verantwortung gespürt und auch nach ihren Kräften umgesetzt haben. Das heißt, die ständig aus sich heraus eigentlich entschieden haben, wo können sie sich einbringen, wo sie wollen sich einbringen quasi, wo können sie das sinnvoll tun. Und das versucht haben rauszufinden. Das heißt, da ging es nicht so sehr darum, dass du einen Außendruck oder sonst was irgendwie brauchst oder selbst Hierarchien waren da kaum notwendig. Erstens waren die Gruppengrößen relativ klein und zweitens, wenn du proaktiv agierende Leute hast, die das interaktiv aus ja einer Ausrichtung auf Lösung von Sachfragen für die Gruppe irgendwie ständig denken, ja, sind Hierarchien nicht zwingend notwendig. Das heißt, irgendwie so hierarchische Strukturen, wie wir sie vielleicht beim Militär oder sonst was irgendwie stark haben, gab's nicht so stark wahrscheinlich. Waren weit weniger, wenn überhaupt halt irgendwie vorhanden. Bedeutet aber auch, du musst diese Ebene nicht dauernd irgendwie wieder neu klären, verhandeln, abprüfen, da Möglichkeiten offen lassen, da Entwicklungen, sondern du kannst dich auf die Sachfragen stürzen, weil du mit hoher Sicherheit davon ausgehen kannst, dass alle anderen in der Gruppe ebenso auf dieser Sachfrage arbeiten und sich genauso proaktiv einbringen. Und in dem Moment, wo sie überzeugt sind, dass etwas sinnvoll und richtig ist und sie dazu sinnvoll beitragen können, dann werden sie sich einbringen und dazu beitragen. Das heißt, es geht darum, die sinnvollste Lösung für die Gruppe herauszufinden, also Informationen zu übertragen, darüber zu reden und wenn die Erkenntnis quasi dann bei allen gemeinsam gereift ist, wenn die gemeinsame Kompetenz da ist, eine konsistente Entscheidung zu treffen, dann wird das passieren. Du musst quasi nicht drüber abstimmen sogar, sondern es wird sich von selbst ergeben, weil durch den Informationsaustausch und die Argumentation erreichst du quasi schon diese Entscheidung implizit. Während Neurex-M-Menschen, also das, was man oft als neurotypisch bezeichnet, das, was heute so die Masse und Mehrheit der Menschen ausmacht, also wir gehen vielleicht mal von gut 60% aus, vielleicht auch ein bisschen mehr, je nachdem, wie du es halt auslegst und interpretierst. Die sind halt angepasst an eine Sozialstruktur, an eine Gesellschaft, die deutlich größer ist als das, was man noch überblicken kann. Das heißt, ein Großteil der Leute, mit denen du halt auf eine gewisse Weise direkt oder indirekt halt da irgendwie zusammenarbeitest, die kennst du gar nicht. Die wirst du nie in deinem Leben kennenlernen. Insofern brauchst du andere Mechanismen, wie das funktionieren könnte. Und da sind halt Hierarchien ein ganz starker Mechanismus, um das überhaupt erreichen zu können. Sodass du dann halt viel mehr, ja, Spezialisierung hast, also einzelne Leute sich halt wirklich für irgendwelche Spezialinteressen dann drin fit machen können. Ja, das wäre sogar wieder was, was manchmal vielleicht Neurodivergenten dann irgendwie sogar entgegenkommt, um da irgendwelche Nischen zu besetzen. Also machen sie auch. Aber für dieses Gesamtkonstrukt brauchst du halt ein starkes Hierarchiedenken, dass du halt dieses Konzept von Aufteilen und irgendwie Strukturieren halt irgendwie durchziehst. Und dazu ist es natürlich notwendig, diese Hierarchien auch zu etablieren, ständig wieder abzuprüfen, zu festigen, zu stärken. Oder halt auch in Frage zu stellen und umzubauen. Das heißt, statt jetzt sich auf Sachebenen mit Lösungsfindung auf Sachebene zu beschäftigen primär, geht es jetzt viel darum, diese Hierarchieebenen ständig auszutarieren und zu organisieren, damit darüber dann mittelbar die anstehenden Sachprobleme gelöst werden können. Die Sachfrage steht aber quasi erst an zweiter Stelle. An erster Stelle stehen jetzt die gesamten Hierarchien, wie man sozial zueinander steht, wer mächtiger ist, wer das Sagen hat, wer entscheidet darüber, wie Dinge gelöst werden. Ja, das heißt, NoxM-Menschen sind ganz stark davon getrieben, dass man sagen, ja, müssen die Sachen abstimmen und da gibt's jemand, der bestimmt darüber und wir bestimmen vorher quasi implizit oder explizit, wer derjenige ist, der über uns alle bestimmen darf. Weil es nur so funktioniert, weil es in diesen großen Strukturen sonst zu viel Overhead, zu viel Chaos und so weiter geben würde. Entsprechend musst du halt ständig diese Achse mitbedienen und musst ständig über diese ganzen Dinge nachdenken, reden, diese in den Vordergrund stellen, das austarieren. Das ist quasi so dieses soziale Grundprotokoll, was da die ganze Zeit irgendwie mitlaufen muss, um diese hierarchischen Kooperationsstrukturen irgendwie sinnvoll zu stützen, zu erhalten und so weiter. Das ist eine ganz neue Protokollebene, die da quasi dazugekommen ist, die aber nur notwendig ist in sehr großen Gruppen von Menschen, die sich irgendwie nicht kennen. Genauso irgendwelche abstrakten Regeln, Gesetze und dergleichen. Das wird halt immer komplexer und immer komplizierter, je größer halt die Gesellschaft ist und je mehr Einzelteile die so hat. Das erklärt, finde ich, schon mal einen Großteil von so Sachen wie, wie direkt wird kommuniziert, wie viel soziale Verpackung ist da jeweils so mit drin, wie viel wird explizit kommuniziert und wie viel ist quasi nur Andeutung an irgendwelchen Stellen. Dann ist aber eine weitere Sache, die ganz auffällig ist, aus meiner Sicht, und das habe ich schon in meiner eigenen Episode jetzt auch diese Staffel behandelt, also die Frage nach dem Warum, also warum ist denn das so? Warum entscheiden wir das so? Warum hast du diese Anforderung? Warum denkst du, dass das irgendwie richtig ist? Und da geht es ganz klar darum, dass man sagt, man versucht, sich gegenseitig in der Kompetenz aufzubauen, indem man sich gegenseitig Dinge erklärt. Man befähigt sich gemeinsam über etwas sinnvoll nachzudenken, sinnvolle Dinge zu lösen und damit auch implizit zu gemeinsamen Entscheidungen zu kommen. Dazu muss ich verstehen, warum sind Sachen so. Erst dann kann ich mich dafür entscheiden und je besser mir der andere das erklärt aus seiner Sicht und je mehr ich das verstehe und annehme, umso mehr kommen wir automatisch zu den gleichen Schlussfolgerungen und Entscheidungen. In der großen Sozialstruktur schaffst du das nicht mehr irgendwann. Da kann es effizienter sein zu sagen, nein, ich muss gar nicht verstehen, warum. Ich muss nur entscheiden, wer ist unser Anführer und der Anführer, der sagt dann quasi, was zu tun ist. Wenn der die Sachen soweit versteht, über die er entscheidet, das glaube ich ihm einfach mal, das wird schon so sein, darauf muss ich mich einfach auch verlassen. Da muss ich dann halt einfach mitspielen und wenn die Sachen nicht ganz so erklärt werden, wie die funktionieren und so weiter, ist ja nicht so schlimm, ich kriege ja gesagt, was ich tun muss. Also das ist jetzt so ein bisschen dieses Abgeben auch von Verantwortung, von proaktiver Verantwortung, wie wir es in den kleinen Gruppen hatten, wo die Leute proaktiv selber was machen wollten, sondern jetzt sagt mal, ich lasse mir sagen, was ich zu tun habe. Und dadurch mache ich meinen Kopf aber gleichzeitig wiederum auch frei für andere Dinge, über die ich dann nachdenken kann, andere konkrete Problemstellungen, die man mir halt aufträgt, dass ich tun soll. Das heißt, ich kriege einen ganz klaren Rahmen, ich kriege eine ganz klare strategische Vorgabe da drin und in dem bewege ich mich halt dann mit den Sachen, die man mir halt so vorgibt. Kriege ich keine Vorgaben, scheitere ich allerdings halt auch komplett. Oder kriege ich keinen Rahmen, weiß ich nicht genau, in welchen Bereichen ich mich bewegen soll, dann gibt es da auch Knatsch, Differenzen, Probleme. Ja, ein anderes Herangehen ist, dass ich halt sage, nö, ich versuche proaktiv zu handeln, um proaktiv sinnvoll handeln zu können, also im Sinne der gemeinsamen Gruppe, im Sinne der allgemeinen Interesse und des Miteinander. Ja, je mehr ich das tun können soll, umso mehr muss ich verstehen, wie eigentlich die Haltung da ist, was die Gründe sind, was die Notwendigkeiten sind. Erst in dem Moment, wo ich dieses verstanden habe mit dem, warum tun wir denn das? Warum brauchen wir das denn? Warum soll ich gewisse Sachen machen? Umso handlungsfähiger werde, aus mir selber heraus. Dann brauche ich nicht von oben ständig die micro-gemanagte Ansage, was ich alles tun soll. Ich brauche nicht das feingranular gesteuerte, um überhaupt handlungsfähig zu werden, sondern ich kann aus mir selber heraus sehr weitgehend proaktiv Dinge tun und machen. Ich weiß, warum man etwas tut, ich weiß, warum wir es so entschieden haben, ich verstehe die Hintergründe. Dadurch, dass ich mich so befähigt fühle und so weiter, komme ich damit auch klar und kann die Sachen auch in diesem Sinne quasi weiterführen. Bin auch handlungsfähig, wenn ich nicht an diese Hierarchiestrukturen angebunden bin. Das heißt, wenn ich irgendwo abgeschnitten werde von meiner restlichen Gruppe, bleibe ich trotzdem handlungsfähig. Es ist nicht so, dass wenn quasi die Führungsperson ausfällt, dass dann der ganze Rest kopflos nicht mehr weiß, was er tun soll. Das ist in kleinen Gruppen überhaupt nicht so das Problem. Die organisieren sich notfalls halt selber irgendwie neu unter sich oder jeder für sich alleine ist auch ausreichend handlungsfähig im Sinne des einmal gemeinsam ausgearbeiteten Ziels weiterarbeiten zu können. In großen Hierarchien ist das oft anders. Das ist ja auch genau der Grund, wieso eine militärische Strategie ja ist, zu sagen, wir besetzen die Hauptstadt, wir nehmen die Führungspersonen gefangen oder wir bringen sie einfach um. Dann, die anderen können dann gar nicht mehr koordiniert weiterkämpfen. Die werden quasi handlungsunfähig, wenn wir denen quasi ihre Führungspositionen, ihren Anführer nehmen. So immer wieder gesehen oder so immer wieder gesehen, dass sowas versucht wird. Aber die beste Strategie dagegen, und auch das kann man bei aktuellen Krisen und Konflikten gut beobachten, ist, nein, ich befähige wieder viele kleine Einzelkomponenten drunter. Ja, das ist dann halt nicht auf personeller Ebene, dass jede einzelne Person voll handlungsfähig ist und alles durchblickt und versteht und gut koordiniert zusammenarbeitet. Das wäre für unsere heutigen Strukturen wahrscheinlich auch zu weit gegriffen, aber Ich mache ganz viele kleine Teilkomponenten quasi, die auch autark weiter agieren können. Einzelabteilungen, Einzelzellen, Einzelgruppen von Leuten einfach. Und auch Firmen machen das zum Teil so. Da gibt es eine Abteilung, die ist einigermaßen eigenständig, autonom, handlungsfähig und so weiter. Die hängt nicht zu sehr dauernd von irgendwelchen Vorgaben ab. Ja, aber so ein bisschen halt dann doch. Man kann da so Mittelwege auch irgendwie finden. So, aber NoxM geht es ganz stark dahin, zentral gemanagt über solche Hierarchiestrukturen, während andere ganz stark, also kleinere Gruppen und auch das, wo halt eher so NoxA-Menschen herkommen oder halt stark verankert sind, die gehen stark von einem Bottom-up-Ansatz aus, wo jeder Einzelne quasi möglichst voll verstehen sollte, um was es geht, um möglichst proaktiv aus sich heraus auch handlungsfähig zu sein. Und dann ist es aber auch wichtig zu wissen, warum. Warum ist denn das so? Warum machen wir das so? Warum wurde das so entschieden vielleicht auch? Selbst wenn es solche hierarchischen Strukturen zum Teil gibt, will ich wissen, warum es so entschieden wurde. Damit es irgendwie für mich Sinn macht, damit ich meine weiteren Handlungen, meine weiteren Gedanken, mein weiteres proaktives Einbringen sinnvoll gestalten kann und ich nicht das Gefühl bekomme, ich denke und agiere hier irgendwie gegen die Gruppe. Ich bin da out of sync quasi mit denen. Ich verstehe nicht, warum das Ganze passiert. Dann kann ich auch nicht sinnvoll damit umgehen. Ich könnte dem einfach folgen und das einfach tun, obwohl ich merke, dass es irgendwie sinnlos erscheint für mich. Also, dass ich keinen Warum-Bezug da drin irgendwie finden kann, das irgendwie in sich nicht stimmig erscheint, kann ich natürlich trotzdem sagen, ja, dann mache ich halt einfach nur. Und mir egal, ich mache einfach nur. Ist der, habe ich schon als Jugendlicher erfunden, der My-Man-Mode. My-Man-Mode. My-Man-Modus. Mir egal, ich mache einfach nur. Ja, da koppelt man sich halt dann einfach ganz bewusst ab von Sinn oder Verstehen oder Mitdenken. Das klappt nicht. Man hat nicht genügend Informationen, bekommt vielleicht bewusst nicht genügend Informationen. Man wird unterversorgt mit Informationen, weil man soll es ja nicht verstehen, man soll einfach nur machen. Okay, dann macht man das halt. Folgt halt einfach den Anweisungen. Na, es ist aber auch nicht recht oft. Habe ich auch schon erwähnt in der Folge. Und das Dilemma ist hier einfach, dass es heißt, na, du sollst schon mitdenken. Aber halt auf einer sehr oberflächlichen Ebene. Auf einer sehr stark vereinfachten Ebene. Nicht auf der Ebene, wo du das kannst oder wo es sich dir intuitiv aufdrängt, wo du merkst, dass es an tausend Stellen eigentlich nicht logisch irgendwie zusammenpasst, sondern auf einer sehr viel abstrakteren, allgemeinen Ebene sollst du schon irgendwie so ein bisschen mehr oder weniger, aber auch nicht so genau definiert eigentlich in was und wie. Ja, und auch NoxM-Menschen streiten sich da untereinander genau um diese Frage oft, dass man sagen kann, ist es dein Verantwortungsbereich, da mitzudenken, oder ist es deine Verantwortung, hier getreulich Folge zu leisten? Das ist ja der Konflikt, der dann auftritt, wo sagen, du sollst schon meinen Anweisungen folgen, aber du sollst schon mitdenken und selber entscheiden. Also sagen kann, nein, beides zusammen funktioniert nicht. Ja, stell dich halt nicht so an. Und da kommt jetzt wiederum halt dieser ganze Aspekt hinein, dass, was betrachtet man als fair? Was fühlt sich unfair an der Stelle? Und bei NoxA-Menschen ist es halt ganz stark so, dass halt so Regelkonformität und klare Regeln, gut und sinnvoll formulierte Regeln, wichtig sind. Warum sind sie wichtig? Weil, wenn man schon quasi Gehorsam leisten soll in einer hierarchischen Struktur, dann ist es notwendig, dass man in dieser hierarchischen Struktur auch ganz klar die Regeln kennt, denen man folgen soll. Weil, wenn man selber anfängt, über die Sachen nachzudenken, kommt man sofort auf tausend Ungereimtheiten, die man eigentlich klären müsste, um dann sinnvoll agieren zu können. Die kriegt man aber dann vielleicht nicht geklärt, wo man sagen kann, nein, du sollst halt nur folgen. Dann sagt man, ja, aber was folge ich? Wo denke ich mit? Wo man sagen kann, ja, so wie es dir erklärt ist, so wie die Regeln sind. Das bedeutet aber für NoxM-Menschen oft, dass man sagt, im Prinzip sind es die Regeln, aber so im gewissen Rahmen kannst du davon abweichen und kannst da flexibel sein und das irgendwie schon auslegen und machen und musst halt dann das auf Sozialebene quasi irgendwie klären und lösen. Oder da halt die Konflikte aushalten und machen und so weiter. Das ist Teil des Ganzen, diese ganzen sozial hin und her und wie flexibel ist man wo und so weiter, halt irgendwie ständig mitzuverhandeln. Das hat nichts mehr mit der Sachebene zu tun, sondern es ist halt auf einer anderen Ebene, die halt da immer mitläuft. Und das macht es jetzt aber halt sehr schwer für Norix A-Leute, die eigentlich viel lieber proaktiv denken würden, das schon nicht machen dürfen, weil man ihnen die Details nicht gibt. Ja, und dann versuchen sie wenigstens halt exakt den Regeln zu folgen, die es gibt, also die klaren Anweisungen, und dann sind die aber auch nicht so eindeutig und klar. Oder einem wird vorgeworfen, dass man die dann halt exakt beachtet hat, aber eigentlich war das ja gar nicht gedacht. Eigentlich sollte man ja ein bisschen flexibel sein. Und eigentlich sollte das ja über die Sozialebene vor allem gesteuert werden. Und das ist der entscheidende Punkt, dass bei uns viele Sachthemen rudimentär über Regeln definiert werden, aber stark über Hierarchien gesteuert werden. Das heißt, auch Sachebenen werden bei uns aufgrund der NeurixM-Menschen, denen das einfach liegt, über die Sachebene gesteuert. Ja, das kommt darauf an, wer da ankommt, ob das jemand Wichtiges ist, nicht Wichtiges ist, wie der mit einem sozial interagiert und sich hier in welche Rolle bringt und positioniert, wie vielleicht auch andere in ihren Rollen und Interessen zu sehen sind. Das heißt, du musst immer dich in diesem Hierarchiegeflecht bewegen und das wahren, indem du halt höheren Hierarchiestufen halt mehr Gewicht gibst und quasi mitdenkst im Sinne von, wie genüge ich den höheren Hierarchiestufen, oder wenn du das nicht willst, halt in einen Konflikt mit denen gehen, um halt vielleicht auch deine Hierarchiestufe zu erhöhen oder dergleichen. Das sind die Ebenen, auf denen einfach sowas primär erfolgt, wenn das halt eine neurotypisch Neurix-M-Systematik und Denkweise ist. Ja, und wenn man jetzt irgendwie aber Warum-Fragen stellt, um was zu verstehen, also um eine gemeinsame Kompetenz aufzubauen, eine gemeinsame Sicht auf die Dinge, dann interpretieren NeurixM-Menschen, neurotypische, das gerne so, dass sie sagen können, der will mir bestimmt auch was auf dieser ganzen Sozialhierarchie-Ebene erzählen und da irgendwie mitquatschen. Will er das? Nein, eigentlich will er das nicht. Dem geht es um die Sachfrage und um die Sachen zu verstehen, um proaktiv handlungsfähig zu werden. Das kriegt er aber nicht. Auch wenn er immer wieder warum fragt, sondern er kriegt im Prinzip eine Schelte, weil es heißt, wieso musst du immer alles diskutieren und in Frage stellen? Das habe ich immer wieder gesagt. Wieso musst du hier immer einen Streit aufmachen? Das ist überhaupt nicht die Absicht in vielen Fällen. Es wird es dann vielleicht irgendwann, wenn halt das zu sehr immer wieder abgeblockt wird und zu sehr zum Vorwurf gemacht wird, wo man sagen kann, jetzt erkläre ich denen mal genau, warum ich das wissen muss. Das wollen die dann aber vielleicht erst recht nicht hören und finden es erst recht anmaßend. Also da ist keine Auflösung irgendwie so einfach möglich, wenn man sich nicht gegenseitig versteht in diesen Ideen und Ansprüchen. Wenn auch ein Neurotypischer nicht wertschätzen kann, warum jemand nach warum fragt, also wo der Hintergrund ist, nach warum zu fragen und wo auch der gemeinsame Vorteil wäre, wenn der andere es versteht. So, also das ist dieses Warum. Also wenn ein Neurodivergenter, ein Neurix-A-Mensch, vielleicht gerade aus dem Autismus-Spektrum nochmal insbesondere, dich fragt, ja, aber warum ist das so? Aber warum ist dieses so? Warum ist das so entschieden worden? Was ist der Hintergrund dafür? Was hat das für eine Bedeutung? Welche Relevanz hat das für uns? Wie kommen wir zu der Schlussfolgerung? Dann will der verstehen, will sein Know-how aufbauen, will sich damit in Synchronisation bringen dazu mit deinen Entscheidungen, will insofern im Gleichklang mit dir Sachen entscheiden, um auch dich im Notfall ein bisschen mehr unterstützen und vielleicht sogar teilweise, wenn du im Urlaub bist oder sowas, adäquat ersetzen zu können und deine Denkweise weiterführen zu können. Das kann aber halt nur, wenn er halt diese ganzen Fragen auch sinnvoll beantwortet bekommt. Und wenn du ihm halt dann unterstellst, dass er halt Sachen unnötig kompliziert macht, weil er soll doch einfach nur gehorchen, dann missverstehst du ihn ganz stark und dann tust ihm eigentlich auch Unrecht. Und dann hilfst du ihm auch nicht. Du kannst ihm natürlich sagen, du musst es nicht so genau verstehen, weil so, und dann gehört aber dazu, weil ich die Verantwortung trage. Das heißt, du kannst jemand anderem sagen, pass mal auf, das möchte ich dir nicht so genau erklären, du sollst einfach diesen Anweisungen folgen. Ich habe mir da auch ein paar Gedanken gemacht, wie diese Anweisungen genau strukturiert sind. Ich hoffe, sie sind nicht missverständlich, ich habe mir da viel Mühe gegeben. alles andere ist nicht dein Verantwortungsbereich, sondern ich werde als derjenige, der dich beauftragt hat, die Verantwortung für alles andere und den Rahmen übernehmen. Das heißt, alles, was ich hier nicht berücksichtigt habe oder falsch formuliert habe oder alles, was du nicht verstehen kannst an der Stelle, das ist auch nicht deine Verantwortung und diese Verantwortung darfst du voll und ganz auf mich abwälzen. Du musst nicht stellvertretend für mich in der Verantwortung irgendwo einstehen, wo du es gar nicht kannst, weil du nicht weißt, warum es so ist. Diese Verantwortungsübernahme sollte explizit so ausgesprochen und auch dann konsequent auch fortgeführt werden und nicht dann wieder im Sinne von, naja, aber da hätte man doch vielleicht irgendwie. Das ist wieder Sozialebene und schwammige Abweichungen und Sachen. Da denkt der Neurodivergente nicht so sehr drin. Das ist dem nicht so entscheidend, nicht so wichtig. Da hat er vielleicht auch wirklich nicht ganz so das Gespür dafür, weil es für ihn keine hohe Relevanz hat. Hat es für dich aber eine hohe Relevanz und du willst, dass der auf so soziale Details und so weiter achtet, musst du irgendwie versuchen, diese in klar direkt formulierte Regeln zu packen. Dass du sagen kannst, hier an der Stelle wird jeder Endkunde irgendwie abgelehnt und abgewiesen, weil wir haben nicht die Kapazität, das zu machen. Aber wenn folgende Personen anrufen, machen wir davon eine Ausnahme. Und dann ist das eine klare Anweisung, die repräsentiert ungefähr das, was du halt über diese Sozialebene vielleicht halt implizit sonst gemacht oder angenommen hättest. Dann sind wir natürlich schon ein ganzes Stück weiter irgendwie, wenn wir diese Sachen so verstanden haben. Das heißt, dann ist auch sowas wie Kritik, also dass man nicht nur fragt, warum, sondern auch sagt, ja, aber das ist doch gar nicht gut oder das ist falsch oder das sollte doch anders, ist keine Kritik auf Sozialhierarchieebene im Sinne von, du bist doch gar kein guter Chef, weil du hast doch was nicht bedacht hier und die Regeln und das ist doch inkonsistent, was du sagst. Ja, bist du kein guter Chef und solltest nicht Chef sein. Das kommt bei Neurotypischen, bei Neurix-M-Menschen tendenziell eher an, wenn irgendwo Kritik kommt. Obwohl sie vielleicht auf der Sachebene formuliert ist. Das heißt, da wird nicht sauber zwischen Person und Inhalt getrennt. Gleichzeitig würde aber gern der Neurotypische vielleicht, wenn er kommuniziert, auch diese personelle Sozialhierarchieebene so mitschwingen lassen, dass er sagt, wenn der kritisiert, also der Neurix-M-Mensch kritisiert jemand anderen, dann will der darüber auch diese Sozialhierarchieebene spielen und will vielleicht auch sagen, du bist nicht so gut, hast offensichtlich hier nicht so gute Arbeit geleistet, mach mal bessere Arbeit irgendwie. Ich schätze dich als Person nicht und du fliegst hier raus, wenn du irgendwie nicht ordentlich arbeitest. Verpackt das Ganze aber halt in so Sachen wie, ja, das ist ja von der Leistung, hat enttäuscht an den Stellen und so weiter und hier hätte man an die und die Sachen denken können. Sagt dir aber ein Neurodivergenter sowas, ein Neurix-A-Mensch, ein Autist vielleicht auch. Man sagte, ja, hier hätte man diese jenen Sachen denken können, das da ist irgendwie schiefgelaufen, das ist schiefgelaufen, hatte normalerweise dann im nächsten Satz auch irgendein, ich habe auch eine Idee, wie man es vielleicht besser machen könnte, ich hätte diesen jenen Vorschlag. Und da geht es ihm nicht so sehr darum, dass er sagen kann, das will er unbedingt durchsetzen. Natürlich wäre das für ihn, würde sich sinnvoll anfühlen, aber viel lieber ist ihm, dass du eigentlich mit ihm drüber redest, warum das vielleicht sinnvoll ist oder warum es nicht sinnvoll ist. Warum es funktioniert, warum es nicht funktioniert, warum es so machen kann, warum es nicht so machen kann, was man alternativ machen könnte. Darum geht es, seine Erörterung. Eine erstmal offene Diskussion, bei der man über die Sachebene gemeinsam austarieren kann, wie man es denn machen würde. Und da darf man auch erklären drin, dass man sagen kann, das ist alles richtig auf der Sachebene und so weiter, aber auf der sozialen Hierarchieebene ist es eine Notwendigkeit, dass wir das jetzt machen, weil die ist irgendwie hier entscheidend. Das kann man abstrakt quasi auch so einbringen und erklären. Der neurodivergente Neurix-A-Mensch oder auch Autist kann natürlich von der anderen Seite kommend auch versuchen zu erklären, wieso denn er irgendwas fragt und kann sagen, ist eine reine Verständnisfrage, ich will nur das Thema besser verstehen. Ja, das entschärft das schon mal für viele Neurix-M-Menschen, Neurotypischen, dass man sagt, okay, der greift nicht die Hierarchie an, der will es wirklich nur verstehen. Sagt da zumindest, ob man es ihm dann glaubt, ob das wirklich im Gefühl genauso auch ankommt, ist nochmal eine andere Frage, das findet das vielleicht trotzdem nicht so statt, aber kann schon mal versuchen, es auf dieser Sachebene zu belassen. Ja, es geht hier um eine reine Sachfrage, kann man dazu stellen. Es geht hier nur um eine Verständnisfrage, damit ich das bei mir besser irgendwie im Kopf zusammenbauen kann. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und dann gibt's natürlich dieses ganze Ding, wie funktioniert Empathie? Ist es empathisch oder wird es als empathisch empfunden, wenn man, ja, jemand erzählt einem von einem Problem, wenn man dann sagt, oh, das ist aber schlimm, oh, das tut mir aber leid. Ah, ja, das ist irgendwie, also das kann ja sein, dass man diese Sachen halt irgendwie so ein bisschen reflektiert oder sowas oder weitertreibt. So, um dazu aber nochmal eine Gegenseite ein bisschen darzustellen. Also wenn man unterstellt, Neurodivergente, die würden immer nur hundertprozentig auf dieser Sachebene funktionieren. Und dann gibt es da Anweisungen und dann funktionieren die auf der Sachebene. Dann führen die Anweisungen aus. Ich habe ja gerade schon gesagt, nee, also sie müssen schon verstehen, die Hintergründe und Details und so weiter, damit sie darauf arbeiten können. Aber auch dann haben die keine Sozialempathie oder sonst was. Doch, haben die natürlich. Bei denen funktioniert die nur andersrum. Für die reicht nicht dieses, ja, nicht geschimpftes, gelobt genug. Die brauchen eine positive Rückmeldung an der Stelle, das da hast du gut gemacht. Oder du kannst die und die Sachen sehr gut. Oder ich gebe dir diese Aufgabe, weil ich weiß, dass du die gut erledigst. Das ist für die entscheidend und wichtig. Warum ist das jetzt so? Naja, die gleichen im Kopf sowieso schon die ganze Zeit ab. Wie bringe ich mich für die Gruppe ein? Bin ich da sinnvoll? Bin ich produktiv? Bin ich hilfreich? Leiste ich da was Sinnvolles aus dem heraus, was ich leisten kann? Das sind sowieso die Routinen, die bei Ihnen im Kopf immer laufen. Bei Neurotypischen habe ich den Eindruck, dass die vielleicht gar nicht so sehr sind, sondern die eigentlich eher darauf optimiert sind, dass sie von außen halt diesen Druck bekommen und das aus sich selber heraus gar nicht so sehr machen oder machen müssen, weil es ja auch sinnlos ist. Das wäre ein doppeltes System, das vielleicht dann auch an einigen Stellen nicht zusammenpasst. Nö, die gehen lieber voll auf, ich lasse mir von außen die Sachen sagen und wenn mir keiner von außen die Sachen sagt und mich anweist oder mich schimpft, wenn ich was falsch mache, dann wird schon passen. Nicht geschimpft, habe ich alles richtig gemacht. Ja, also das ist ja wirklich so dieses Konzept und das kann ja auch funktionieren, gerade in diesen hierarchischen Strukturen, wo das vielleicht auch sichergestellt ist, dass das immer so passiert. Da sind die Leute aber halt nicht so sehr proaktiv tätig. Bist du jetzt proaktiv tätig? Bist du halt gar nicht so sehr darauf angewiesen, dass man dir sagt irgendwie, oh, das war jetzt falsch? Oder ich sage, ja, ich habe selber gemerkt, irgendwie der Gruppe, das geht ja scheiße. Ich habe ja verstanden, warum wir es machen und dass wir es nicht machen können. Ist mir ja klar, was das dann an Auswirkungen hat, weil ich ja das Verständnis dafür habe und mich dafür interessiere und mich ja ständig frage, wie ich denn sinnvoll für die Gruppe da bin. So, das heißt, wenn die jetzt Kritik kriegen, also die wirklich als Kritik auch gemeint ist, dann kann das natürlich doppelt tief treffen. Das ist dann so ein Ding, so ich weiß ja schon, dass es schlimm ist, aber offensichtlich ist es noch viel schlimmer, deswegen sagen sie mir es auch nochmal explizit. Mein internes Verständnis, was sie annehmen, dass doch jeder irgendwie darüber haben müsste, das reicht doch gar nicht, sondern sie geben mir drüber hinaus zu verstehen, dass es schlimm war, also war es ultra schlimm. Also habe ich das selber sogar noch unterschätzt, wie schlimm es war, was ich hier vielleicht falsch gemacht habe. Uiuiuiui, ich bin ja wirklich ganz mies, ich bin völlig schlimm für die Gruppe. Das kann passieren. Sinnvoller wäre es aber quasi, würden Lob kriegen, dass man sagen kann, pass mal auf, positive Rückmeldung, auch von uns irgendwie sowas, das fand mir sehr wertvoll und hilfreich, was du gemacht hast. Hey, super, gut, okay, das habe ich gebraucht, jetzt kann ich das einordnen, jetzt weiß ich ja quasi, jetzt muss ich mich nicht selber kritisieren. Bleibt das aber aus, gibt es halt oft sowas wie den inneren Kritiker, der halt Sachen in Frage stellt und in der Konsequenz ergibt sich dann halt auch sowas wie Imposter-Syndrom. Also so dieses, ich bin halt nicht gut genug, weil wäre ich gut genug, dann würde man mich ja loben. Ich werde aber nicht gelobt, also scheine ich irgendwie nicht so gut zu sein. Hoffentlich merken sie es nicht, dass ich schlecht bin. Weil man ja doch in der Gruppe irgendwie versucht zu überleben, selbst als Neurodivergenter. Wobei man dann halt irgendwann auch sagt, okay, ich gehe da raus, ich bin nicht gut genug, ich kann das alles nicht und so weiter. Was einen dann in Burnout, Depression und vielleicht sogar Suizidalität bringt, weil man ja für die Gruppe nichts leisten kann, nimmt man sich dann halt aus dieser Gleichung mehr und mehr raus, zieht sich da zurück aus sich selbst heraus, um letztlich der Gruppe wieder zu helfen. Was faktisch gesehen in den meisten Fällen leider in dem Moment heutzutage komplett sinnlos und deplatziert ist. Und wir leiden halt heute auch nicht mehr an einem Mangel an Kalorien, weswegen es irgendwie hilfreich ist, einen Mund weniger füttern zu müssen oder sowas. Das ist halt so ein völlig, also diese Denkweise kommt wirklich halt aus einer Zeit, wo kleine Gruppen wirklich halt jeden Einzelnen, den sie halt mitversorgen mussten, halt, das war für die halt eine Belastung. Nimmst du dich selber da raus? Ja, dann hilfst du denen ja, das sagst du, sorry, ihr seid ohne mich besser dran, lasst mich hier zurück. was heute eher so ein bisschen komödiantenhaft wirkt oft, dieses Heroische oder sowas, aber da ist so diese Denkweise dahinter. Das heißt, die brauchen dieses positive Feedback, um in der Gruppe sinnvoll bleiben zu können, um sich da auch als ein wertvolles Mitglied einbringen zu können oder fahren halt ihre Bemühungen ansonsten vielleicht einfach runter, um weniger Energie zu verbrauchen, um weniger die Gruppe zu stören quasi und ziehen sich da halt immer weiter halt raus, indirekt oder direkt, ohne das vielleicht selber zu überblicken und zu überreißen. Aber es ist eine logische Konsequenz. Insofern, wie hältst du Mitarbeiter aktiv und so weiter dabei? Ja, lob sie. Hey, das ist nicht teuer, funktioniert unglaublich gut. Und gerade bei Neurodivergenten ist das kein nice to have, sondern es ist essentieller Kernbestandteil. Ja, der weitere Punkt, den wir jetzt hier so haben, ist das Antworten durch eigene Anekdoten. Und das ist ja vielleicht nicht ganz so fundiert wissenschaftlich und nicht ganz so untersucht, aber es gibt da schon auch klare Hinweise und ehrlich gesagt aus meiner Perspektive, wenn du Leute fragst, ist das ein durchgehendes Muster. Bedeutet, jemand erzählt dir ein Problem, eine Sache, ein blödes Ding, was ihm passiert ist. Wenn du jetzt das Gefühl hast, oh, da empfinde ich viel Empathie, da bin ich auf einer Wellenlänge und so weiter, was machst du dann? Neurotypischer sagt, oh ja, da hast du recht, oh, das ist so und so weiter. Der kommuniziert da sehr direkt, interessanterweise. Aber auch ein bisschen platt und im Endeffekt, das, was da gesagt wird, das könnte man im Prinzip auch gut schauspielern oder lügen. Und manchmal wird das auch vielleicht getan dabei. Also man kann, ja, ich habe dem ein bisschen versucht zu vermitteln, dass das schon in Ordnung ist. Ich habe da halt so ein bisschen das erfunden. Ich weiß ja, was man da sagen muss. Vielleicht auch guter Wille dabei, aber eigentlich ist es eigentlich auch verschleiernd und manipulativ dann in den Fällen. Der neurodivergente Norix-A-Mensch will jetzt belegen, dass er dich gut versteht und will gleichzeitig auch checken und verstehen, ob er dich gut versteht, will das quasi abgleichen, auch an der Stelle wieder, um rauszufinden, schwingen wir da auf einer Wellenlänge und das nicht nur quasi für sich rausfinden, sondern dem anderen auch gleichzeitig genau diese Erkenntnis zu geben, der kann mich verstehen, weil der schwingt auf ähnlicher Ebene. Und das passiert normalerweise so, indem man halt mit einer eigenen Anekdote, die das gleiche Grundkonzept repräsentiert, halt antwortet. Sodass der andere auch erkennen kann, oh ja, der versteht mich wirklich, weil der hat ja genauso was erlebt. Der solidarisiert sich auf der Ebene quasi mit mir und zeigt dadurch Empathie, also belegt quasi sein originäres Verständnis, zeigt mir gleichzeitig, dass ich nicht der Einzige bin, dem es passiert ist. Das heißt, mit dem bin ich da irgendwie gemeinsam, ich habe da einen Verbündeten quasi. Das ist das, was da passiert. Und missinterpretiert wird das dann gerne von Neurotypischen, die sich denken, oh, der redet schon wieder über sich selber. Ich habe doch gerade mein Problem geschildert und auf einmal fängt der an, seine Probleme zu schildern. Der ist total egozentrisch, der will immer alles auf sich ziehen. Irgendwie, er will immer im Mittelpunkt stehen. Das ist das Problem, was da entstehen kann an der Stelle. Und das ist natürlich, obwohl es Ich-Botschaften sind, die der andere ganz ersetzt, was man ja eigentlich immer sagt, sollte man machen und jeder darf aus seinem Gefühl heraus auch authentisch sprechen, kommt dann blöd an, weil der andere sich quasi in seiner Aufmerksamkeit, der Neurotypische will gesehen werden, will verstanden werden. Das passiert aber nicht. Er wird auch nicht wertgeschätzt irgendwie an den Stellen oder fühlt sich nicht wertgeschätzt, sondern man hat so das Gefühl, dass er eigentlich genau nicht wertgeschätzt wird, weil auf einmal er nicht mehr im Zentrum des Gespräches steht, sondern der andere. Und da können halt Neurotypische oft gar nicht gut mit umgehen und können auch nicht das wertschätzen, was da quasi eigentlich von neurodivergenter Seite rübergereicht wird oder versucht wird, ihnen zu geben. Aus diesen ganzen Problemstellungen heraus und dadurch, dass halt neurodivergente Norix-A-Menschen oft in der Minderheit sind in irgendwelchen Gruppen, Norix-M halt überwiegend ist, ist halt der Anpassungsdruck in die eine Richtung oft viel höher. Das heißt, auch diese mentale Last, die da halt mit zu leisten ist für diese Anpassung, also diese ganzen sozialen Sachen zu dekodieren irgendwie, die erstmal intuitiv nicht plausibel, nicht relevant sind, wo nicht genügend automatische Struktur da ist, die werden halt restlos durchdekodiert quasi und restlos irgendwie interpretiert und man versucht das Beste draus zu machen. Machen Neurotypische ja auch nicht. Die ignorieren einen Großteil davon, das, wo sie halt Resonanz haben oder wie sie halt intuitiv darauf reagieren. Das verwenden sie, das passt halt einigermaßen dann, aber den Rest, den ignorieren die einfach, das verarbeiten die gar nicht. Der Neurodivergente, gerade ja Autismus-Spektrum, der verarbeitet das aber alles im Detail. Sau anstrengend auf Dauer, darauf zu reagieren und so weiter, ist auch sehr anstrengend. Das ist eine zusätzliche Belastung neben den eigentlichen Sachthemen und dadurch erschöpfen sie schneller, dadurch sinkt auch letztlich die Leistungsfähigkeit an vielen Stellen, auch im Moment. Und das führt halt langfristig auch zu so Sachen wie Burnout, muss man sagen. Oder eben, dass halt soziale Interaktion gemieden wird, dass man sagt, nee, lieber alleine. Ja klar, weil es halt anstrengend oder mal total erschöpft ist, wenn man viel soziale Interaktion hatte. Es bedeutet aber nicht zwingend, dass Menschen im Autismus-Spektrum sozial tatsächlich Schwierigkeiten haben immer. Ja, es ist ein Diagnosekriterium. Es ist wichtig eigentlich, dass man soziale Probleme hat in irgendeiner Form, also soziale Interaktionsprobleme. Aber das heißt nicht, dass sie in jedem Moment immer ständig auftreten müssen, sondern oft sind die eigentlich wahnsinnig gut da drin mit sozialer Interaktion. Aber dann fahren die halt wirklich auf Volltouren mit ihrem Hirn und können dann Dinge leisten, die vielleicht auch neurotypische nicht leisten können. Aber das können sie halt nicht besonders lang. Das heißt, sie müssen sich in den meisten Fällen einfach rausziehen und wenn aber halt eine gewisse Konstanz von ihnen erwartet wird, also dass sie halt jeden Tag halt funktionieren auf die gleiche Weise, sich nicht durch irgendwelche sehr langen, ausführlichen sozialen Interaktionen dann überlastet sehen und dann irgendwie die nächsten ein, zwei Tage dafür quasi ausfallen und sich zurückziehen. Ja, wenn man diese ganzen Erwartungen an sie hat und so weiter, dann muss man feststellen, sie funktionieren halt doch nicht richtig. Aber in Einzelsituationen kann das total toll sein und total kompetent, kompetenter eben als neurotypische, aber halt nicht in dieser gleichmäßigen Konstanz. Das kann sich halt zum einen drin äußern, dass man halt sozialen Interaktionen eher aus dem Weg geht oder die halt gut managen muss. Oder auch, dass man im Kommunikationsstil halt eher sagt, naja, lieber schriftliche Kommunikation, lieber irgendwas, wo ich in Ruhe nochmal drüber nachdenken kann, wie diese ganzen Sachen sind. Was sage ich da wo an welcher Stelle eigentlich zu? Was ist da alles mit rein interpretiert und rauszulesen? Wie soll ich selber am besten schreiben, damit ich mich vielleicht verstanden fühle? Das kann man im Schriftlichen viel besser machen und das kommt aber oft halt bei Neurotypischen dann so an, als ob die halt so ein bisschen ausweichen, nicht so, also eher vermeiden quasi. Also das kann für die halt auch eine Art von Abwertung quasi ausdrücken, die aber da ja gar nicht intendiert ist. Und das Gleiche hat man halt oft bei, also im direkten Kommunikation, wenn halt Blickkontakt und so weiter halt nicht so ausgeführt wird, wie man das vielleicht von Neurotypischen gewohnt ist, dann sind halt die Neurodivergenten, ja, versuchen quasi mit den Reizen und den Informationen und so weiter, mit denen sie da überflutet werden, halt irgendwie sinnvoll umzugehen. Bei ADHS langweilst du dich vielleicht wirklich gerade im Smalltalk oder sowas und guckst deshalb woanders hin, um wieder so ein bisschen Energie für dich zu sammeln, um dem Gespräch weiter irgendwie lauschen zu können. Aber im Endeffekt ist das nicht das der Ausdruck von Desinteresse. Also nicht so, wie ein Neurotypischer vielleicht einfach so wegschaut und sagt, langweilst mich, ja, ich schau dich jetzt gar nicht mehr an, um dir nicht das Gefühl zu geben, dass du irgendwie weiterreden sollst oder so. So machen Neurotypische das eher. Und das unterstellen die aber halt dann vielleicht auch den Menschen im Autismus-Spektrum, die das aber aus ganz anderen Gründen machen. Entsprechend können auch Neurotypische vielleicht davon profitieren, wenn sie halt direkt mit dir über schriftlichen Wege kommunizieren. Sofern es möglich ist, klar, schriftlich, da fehlen wieder viele Betonungen, viele Details, viele Sachen, gibt es wieder andere Missverständnisse. Also das kann auch schwierig sein. Die Sozialebene darüber zu klären und zu beschreiben, ist halt einfach auch schwieriger möglich. Eine Sachebene lässt sich aber oft ganz gut darüber ja regeln, steuern, austauschen, wenn du als Neurotypischer halt in dieser Sachebene allein halt denken kannst und bleiben kannst. Das ist die Frage, ob das geht. Und ein weiteres Ding ist oft, jetzt gerade so Kontext Schule oder dergleichen, dass Lehrer oft halt fordern, dass man halt nicht mitschreibt, sondern jetzt nur mal zuhört. Weil das Mitschreiben wird ja dazu führen, dass man nicht mehr so genau zuhört. Ha, aber das Problem, was Neurodivergente dann oft haben, ist, wenn sie halt nicht mitschreiben können, dann staut sich in ihrem Kopf so unglaublich viel an, dass sie halt deswegen nicht mehr zuhören können. Das heißt, sie haben so viel Angst, diese ganzen Sachen nicht zu greifen, verlieren zu können und so weiter, für die wäre es viel hilfreicher, sich Notizen zu machen, Ankerpunkte zu setzen und so weiter, damit sie diese notwendigen Erinnerungen, die sie bilden, nicht dann verlieren, sondern wiederfinden können. Die müssen mitschreiben und die sind durch Mitschreiben deutlich aufnahmefähiger und aufmerksamer. Das akzeptieren aber viele Lehrer halt nicht und die fühlen sich damit halt auch irgendwie, ja, ignoriert, finden es unverschämt oder sonst was und wollen das nicht. Stellen damit aber den ganzen Neurodivergenten auf den Bein. Oder auch so dieser Aspekt so, schau mich an, während ich mit dir rede, weil nur dann merkst du dir wirklich Dinge. Sagen kann, ja, nee, gleiches Problem. Wenn ich sie anschaue und so weiter, dann bin ich erstens völlig überflutet von dem Ganzen, was sie dir mir auf verschiedensten Ebenen signalisieren. Ha, dann geht das schon mal schlechter. Wenn ich irgendwo wegschaue, habe ich diesen Kanal einfach nicht, der in dieser Sachebene ja keine Rolle spielen sollte. Zum anderen, wenn ich halt irgendwie nach unten gucke und vielleicht halt auch mir Notizen mache, während sie reden, dann kann ich halt diese Gedanken, die in meinem Kopf entstehen, halt auch irgendwie ja, festhalten, bevor sie flüchtig davon diffundieren und habe noch irgendwie so Ankerpunkte, Notizen, Sachen, mit denen ich dann den Rest wiederfinde, den sie mir erklären. Oder kann mir Grundstrukturen dazu aufschreiben, nämlich die nicht verliere im Kopf. Das ist ja oft das Problem, dass man sagt, oh Gott, wenn ich ihnen jetzt bloß zuhöre und so weiter, danach ist es weg. Ich muss da irgendwelche Ankerpunkte mir notieren, irgendwas machen oder sowas, sonst geht's nicht. Verstehen aber manche Lehrer auch nicht und wollen dann halt angeschaut werden und man soll ja nichts nebenbei machen und so weiter, weil das würde ja ablenken. Ja, das gilt vielleicht für neurotypische, für NeuroXM-Menschen gilt das alles, was ein Lehrer da so im Kopf hat, möglicherweise. Ich weiß nicht, ob immer und ob so pauschal man das sagen sollte, aber für Neurodivergente, NeuroXA-Leute, geht das aber halt nicht so gut. Und dann haben wir natürlich noch den Krisenpunkt Authentizität versus Masking. Also wie sehr muss ich Energie da rein investieren, um für andere anders zu erscheinen, als ich intuitiv wirklich gerne wäre? Das trifft halt neurodivergente NeuroXA-Leute auch nochmal mehr, weil sie meistens halt in der Minderheit sind und sich versuchen halt dem irgendwie anzupassen. Und dann sind sie großteil damit beschäftigt eigentlich und den Rest verbringen sie mit Dekodieren und für die Sachebene bleibt man gar nicht mehr so viel Ressourcen übrig. Zum Glück sind sie dann vielleicht hochintelligent und können das halbwegs kompensieren, aber es strengt sie halt trotzdem einfach tierisch an. Das ist so das Dilemma, was sich halt immer ergibt. Und ja, dann haben wir natürlich noch die Geschichte mit Interessensfokus und Monotropismus, beziehungsweise breite soziale Umschaltbarkeit. Also oft sind halt Menschen im ADHS- und Autismusbereich stark interessensgetrieben. Also irgendwas, was ihnen auf der einen Seite Dopamin bringt, irgendwas, was halt in ihre schon vorhandenes Know-how gut eindockt, das heißt, was mit ihrem Spezialinteresse zu tun hat, in denen sie halt tolle Gedankenkonstrukte in ihrem Kopf schon vorhanden haben und nutzbar haben und in die sie jederzeit halt mit neuen Informationen, Fragen und Diskussionen halt weitere Dinge integrieren können, wo sie sich einfach zu Hause fühlen, wo sie gut mit umgehen können, wo sie den meisten Gewinn haben quasi. Das sind die Sachen, die interessieren die, da wollen die was machen. Und eine Bereitschaft dafür, sich auf ganz andere Sachen einzulegen, zu lassen, die halt nicht relevant wirken, die auch sich nicht gut in vorhandene Strukturen einpassen lassen. Mei, das ist dann einfach nicht so hoch. Dann desinteressieren sich die dafür, sind halt nicht so sozial, elegant unterwegs vielleicht dadurch. Aber haben halt einfach kein Interesse dran und sagen das vielleicht auch, das interessiert mich nicht, was ihr da über irgendwie aktuelle Stars und sonst was irgendwie, habe ich kein Wissen drüber, fasziniert mich nicht, weiß ich nicht, hat keine Relevanz für mich an der Stelle. Dann können die aber auch nicht mitreden, dann sind die wieder komisch und seltsam. Oder man kann sich halt nicht connecten darüber. Das ist halt das, was ja bei vielen Neurotypischen passiert, die sich über solche allgemeinen Sachen im Smalltalk connecten. Der Neurodivergente kann da nicht mitconnecten, will auch mit über diese Themen nicht connecten, also ist er nicht connected, also bleibt er außen vor, also ist er komisch, also kommt da auch kein tiefergehender Bezug irgendwie zueinander her. Und wenn man es jetzt mal so ein bisschen zusammenfasst, ist die neurotypische Fehllesart über Neurodivergente. Also neurotypische, wie sehen die Neurodivergenten? Also NeuroXM-Menschen blicken auf NeuroXA-Menschen. Und die stellen halt oft fest, dass da halt sehr direkt kommuniziert wird von den NeuroXA-Leuten. Und direkt wirkt halt aggressiv, weil es lässt halt nicht so viel sozialen Spielraum, da irgendwie auszuweichen, umzuinterpretieren, herumzutänzeln oder sowas, sondern das ist halt so direkt auf den Punkt gebracht, auf der Sachebene, aber die Sachebene wird gleichzeitig halt stellvertretend auch für die Sozialebene halt benutzt. Und dann ist direkte Kommunikation halt eine potenzielle ständige Bedrohung halt der Sozialhierarchieebene. Dann kriegen sie von Neux A-Menschen irgendwelche Nachfragen. Warum? Warum ist das so? Das interpretieren die gerne als Widerstand oder als Kritik. Der Neux A-Mensch gibt mir dauernd irgendwelche Widerworte. Der will immer, der stellt Sachen in Frage, der will da nicht, der sperrt sich da, der... Obwohl er nur genauer verstehen will eigentlich, was los ist, um halt das gemeinsame Wissen und die gemeinsame Basis für Entscheidungen und so weiter halt zu bilden. Dann macht er auch kein Smalltalk. Der macht einfach kein Smalltalk mit. Ja, der ist unfreundlich, der ignoriert mich, der straft mich ab quasi. Das ist, wird als soziale Abwertung oder soziales Signal verstanden, wenn jemand kein Smalltalk irgendwie mitmacht oder mitmachen kann. Dann hat er noch ein anderes Blickverhalten. Ja, hatte ich gesagt, das ist dann oft halt wird so als Desinteresse irgendwie, der guckt irgendwie weg oder sowas, der interessiert sich nicht für mich. Der zeigt mir das auch offen, dass ihn das nicht interessiert offensichtlich. Auch eine Fehlinterpretation natürlich. Und dann ist er oft so regel- und fairnessorientiert. Der will immer, dass irgendwie Regeln auch irgendwie klar gelegt werden und gut strukturiert und komplett und richtig verständlich. Und wenn Regeln eingehalten werden, dann darf das doch nicht als falsch angesehen werden. Oder das muss doch für alle irgendwie gleich sein, die Regeln. Und ja, das gerade für alle gleich kommt dann auch nochmal daher, dass man sagt, man hat halt kein so ein starkes Hierarchiedenken als Norix A-Mensch. Man ist halt eher so auf dieser Schiene unterwegs, dass man einfach ja in dieser Sachebene bleibt und diese Hierarchien für einen gar nicht wichtig sind, weil die waren halt oder sind in kleinen Gruppen nicht so wichtig. Die sind halt nur in diesen größeren Strukturen wichtig. Und entsprechend geht man mit dem, ja, dem Putzmann und dem Boss halt gleich um. Das habe ich auch schon ein paar Mal immer wieder erwähnt an der Stelle. Mit dem geht man gleichermaßen freundlich oder auch unfreundlich um, je nachdem, wie man halt von denen so behandelt wird oder wie die halt auf der Sachebene vielleicht auch mit einem schwingen. Man bleibt aber dann auch oft bei der Sachebene halt an den Stellen. Ja, und wenn aber also Regeln und Fairnessorientierung und so weiter zu stark durchgesetzt wird oder verlangt wird von Norix A-Menschen, dann kommt es oft bei Norix M wiederum so an, als ob die anderen halt irgendwie total unflexibel sind und da muss man auch mal flexibel sein, da muss man auch ein bisschen mal hier, dort ein bisschen, hier, da. Muss aber auch fairerweise sagen, dass genau das halt oft so diese Klüngelei dann ist. Man sagt, das weiß ich nicht, wer das dann überhaupt toll findet. Ja klar, die halt gut miteinander klüngeln und Vitamin B und hier und da und dort ein bisschen gedreht und geschraubt und hier manipuliert. Wer da gut funktioniert in dem System, das sind meistens halt dann die neurotypischen NeuroXM-Menschen und die haben vielleicht auch gewisse Vorteile, die sie da draus ziehen. Ob das dann aber im Sinne der großen Gemeinschaft wirklich vorteilhaft ist oder nicht oder ob das Teil des Konzeptes ist, ist schon wieder eine ganz andere gesellschaftliche Diskussion, muss man sagen, die auch durchaus unabhängig von Neurodivergenz kontrovers geführt werden kann. Ja, und dann noch die schriftliche Präferenz, die halt oft dann als Vermeidung angesehen wird, dass ich sagen kann, wenn ein Norix A-Mensch mit mir nur schriftlich kommunizieren will, irgendwie dann, der meidet mich, der will nicht direkten Kontakt mit mir, der mag mich nicht oder so. Jetzt andersrum, und da tue ich mir echt schwerer, das sinnvoll zu erklären, also neurodivergente Fehllesarten über neurotypische. Ja, weil die passieren mir halt vielleicht auch einfach stark. So. Man muss zum einen mal sagen, wenn ein ja neurotypischer NeuroXM-Mensch einem was sehr, sehr indirekt erklärt, so durch die Blume ganz kompliziert außen herum tänzelt um die Sachen und so weiter, dann wirkt das, ja, das passiert mir auch, oft irgendwie als sehr unehrlich irgendwie an der Stelle. Wir sagen, ja, sag doch einfach, was Sache ist. Sag doch, wenn was nicht funktioniert an der Stelle. Verschleier es doch nicht. Tu doch nicht so, als ob es irgendwie nicht so wäre oder so, oder wenn du weißt, du hast da an der Stelle Mist gebaut, dann sag's doch einfach, dann können wir doch konstruktiv damit umgehen. Ist doch ein Ansatz. Aber nein, der sieht halt eher die soziale Hierarchie, der sagt, wenn ich das offen zugebe und so weiter, dann ist es ja eine Schwäche und ein Schuldeingeständnis und dann sinke ich in der Hierarchie, dann gibt's ein Sozialproblem. Das muss ich alles irgendwie verschleiern. Aber dann können wir nicht konstruktiv an dem Problem arbeiten. Guter Mann, sag, was los ist, dann kriegen wir das hin, aber wenn du es kompliziert verpackst oder sowas, dann werden wir es nicht lösen können. Das ist so mein Problem, was ich auch wirklich mit dieser Indirektheit habe. dann auch genauso dieses höflich verpackt, also dass man sagt irgendwie, ja, also es wäre vielleicht möglicherweise schon ein guter Gedanke, wenn du dir mal überlegen könntest, dass man das und das so und so macht und sagt, ja, ist manipulativ. Da könnt ihr einfach sagen, also ich bin der Meinung, du solltest hier vielleicht irgendwie einen Anzug tragen. Ich hasse Anzüge. Könnte man aber vielleicht halt sagen, dass man sagen kann. Stattdessen könnte man sagen, ja, möglicherweise ist es vielleicht keine so eine gute Idee, hier nur ein T-Shirt und dies und jenes, weil vielleicht das einzelnen Leuten Schwierigkeiten machen könnte, die dann damit bla 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 sagen können, okay, du konstruierst jetzt da alle möglichen Dinge und Sachen mit rein, die irgendwie stellvertretend für dich irgendwie dann irgendwie das irgendwie versuchen durchzusetzen, was du eigentlich willst oder so. Oder was soll das an der Stelle? Warum? Wirkt manipulativ. Dann Smalltalk, ja, Smalltalk wirkt sinnlos, Smalltalk wirkt vor allem langweilig. Smalltalk ist halt, warum? Warum machen wir das? Warum muss ich da irgendwie suggerieren, dass ich irgendwie über Smalltalk da irgendwie dieses, diese Statussensibilität, ja, so dieses, oh nein, aber den können wir nicht direkt anrufen, das ist irgendwie der wichtige Boss dieser Firma und so weiter. Und das geht gar nicht, dass sie den direkt zurück. Da müssen wir erst über dieses, da müssen wir es hier so ganz kompliziert und sonst was. Oder mit dem kann man da gar nicht so direkt, wo ich sagen kann, ja, aber es wäre doch am einfachsten, mit dem direkt irgendwie zu reden. Wieso geht denn das nicht? Ja, weil hier, ja, vielleicht hat er keine Zeit, vielleicht hat er keine sonst was. Mag ja sein, nur weil es der Boss ist, muss man dann so unterwürfig agieren. Und dann in der Sache nicht vorankommen oder warum bist du so machtfixiert halt auch an den Stellen? Das gibt's ja auch, dass man sagt wirklich, man wird dann sehr stark halt über irgendwelche Tricks und Sachen versucht dann irgendwie sich über irgendwas anderes zu heben, dass das dann ja, oh, also das wird halt auch stark, also von mir manipulativ und ist es glaube ich vielleicht auch an manchen Stellen, dass dann versucht wird, da Sachen zu konstruieren, um in der Macht zu steigen oder wer mächtiger ist, der muss ehrfürchtig betrachtet werden und sagen kann, ja, aber auf der Sachebene hilft es uns doch nicht. Dann lass uns auf der Sachebene klären, wie wir die Hierarchie da reinbauen von mir aus, aber alles andere macht keinen Sinn. Ja, und dieses ganze Beziehungsmanagement, was halt da passiert, das ist, dass man sagt, man versucht ständig in jede Kommunikation dieses Beziehungsmanagement damit reinzuwursteln und so weiter. Das bleibt halt dann auch vieles inhaltlich dann unklar, wo man sagen kann, okay, aber auf der Inhaltsebene, was bedeutet das jetzt? Wo sind die Kernfakten? Where's the beef? Gab es mal einen Werbespot? Auch einer meiner Lieblingssprüche. Also bei so einem riesen Hamburger, wo dann irgendwie so eine Mini-Fleischportion in der Mitte liegt, so. Man sagt, where is the beef? Verdammt nochmal. Riesen außenrum. Und um das es geht, ist irgendwie kaum zu entdecken. Das ist ein typisches Phänomen, was ich auch mal wieder wahrnehme. Und dann diese diplomatische Unschärfe oft. Also so dieses mal so, mal so, mal hier ein bisschen, mal dort, man quasi dort. Ja, das lässt viel Spielraum dafür offen, um da noch irgendwie da hin und her schieben, taktieren oder sonst was zu können. Aber es ist halt auch einfach inkonsistent. Es ist nicht klar auf Linie sein kann, worum geht's hier? Worum geht's wirklich? Um was geht's dir wirklich? Ja, nein, es geht um das und das. Ja, okay, dann können wir das hier lösen. Ja, nein, aber man sollte schon bedenken. Ja, um was geht's denn jetzt wirklich? Das oder das? Also, inkonsistent, nicht klar, diffus, vernebelnd, problematisch. Und da steckt, glaube ich, ganz stark einfach die Idee dahinter, dass neurodivergente NeurxA-Menschen einfach straight on the point quasi eine Sache schnell und effizient zu lösen versuchen. Und nicht das ganze soziale Konstrukt da die ganze Zeit bespielen wollen und konstruieren wollen und so weiter, was riesig Energie zieht. Also auch für Neurotypische ist das was riesig Energie zieht, aber die nehmen das halt gerne in Kauf und bleiben dafür halt dann auf der Sachebene oft viel flacher und dünner sozusagen. Kompakter könnte man auch sagen, aber die müssen kompakt sein auf der Ebene, weil sie ja schon so viel Ressourcen verwenden auf die andere Ebene, auf die Sozialhierarchie-Ebene, dass sie gar nicht mehr in der Sachebene so essentiell arbeiten können, aber die sehen halt das eine als Voraussetzung für das andere, während Neurodivergente halt ganz klar sagen, nee, die Sachebene, wir lösen die Sachebene, alles andere außenrum ist nicht wichtig. Wenn wir die Sachebene gelöst kriegen, dann ist das für die Gruppe und für uns alle irgendwie am sinnvollsten und besten und am effizientesten. Zack, bumm, fertig, aus. Einfach machen. Sagen wir, ja, nee, das muss hier ganz eingefädelt, das muss vorbereitet, da müssen wir erstmal mit dem sprechen. Da gibt's da vielleicht Befindlichkeiten und das müssen wir dort klären und dann ist das ja der Chef von dem anderen, da können wir jetzt nicht einfach so dazwischen rein und ja, ach, Leute, es ist so kompliziert mit euch. Das ist mein Empfinden oft, wenn ich in die Richtung Norix M denke und sage, warum müsst ihr es so kompliziert machen? Andersrum geht es denen aber an einigen Stellen genauso, ja. Und dann halt, ja, der Punkt impliziter Kritik. Also wenn Kritik kommt, wäre das schön, wenn die halt auf der Sachebene kommt. Also wenn ich von Norix M Kritik bekomme, bekomme ich die selten auf der Sachebene und gerne so implizit verpackt. Und das wirkt halt auch bewusst manipulativ, verschleiernd oder das, was man halt als passiv-aggressiv halt nennt. Wo man sagen kann, ja, wenn was ein Problem ist, benenne es, dann kommt's an. Wenn du es nicht richtig benennst, sondern sagst, da hat ja mal wieder keiner das und das gemacht, wo sagen kann, ja, wer ist dieser Mann, sonst was, wer ist das, wo ist der, hab keinen gesehen, weiß nicht, was willst du mir sagen, was soll das, muss ich das jetzt für dich dekodieren, um mir selber die Kritik dann zu geben, also ist das die Idee, da irgendwelche halbgaren Dinge irgendwie loszuschicken, die dann in meinem Kopf dann irgendwas verursachen sollen. Danke, brauche ich nicht, finde ich blöd, ist passiv-aggressiv, ja, ist es auch. Aber das ist so das andere, wie das halt dann oft ankommt. Wie gesagt, ich stehe da auch eher da auf der einen Seite als auf der anderen und insofern kann ich da auch nicht ganz neutral drüber berichten. Bin vielleicht auch kein perfekter Übersetzer für beide Richtungen. Hoffe, wir haben heute mal zumindest schon mal so ein paar Dinge da irgendwie eingebracht. Ich könnte noch sehr viel mehr dazu erzählen und werde das auch mal wieder aufgreifen. Bin mir gerade unsicher, ob ich noch einen kleinen Zusatz machen soll. Wir gucken mal auf die Uhr, es ist schon viel zu spät. Insofern, wir machen es mal an der Stelle mal den Sack ein bisschen zu. Kommen einfach wieder drauf zurück. Ihr hört einfach die nächsten Episoden auch noch, damit das klappt. Wie immer, in jedem Kanal gerne natürlich subscribed es. Klingelt die Glocke. Nein, wie war das? Egal. Ihr wisst, was ihr tun müsst, damit ihr diese Episoden dann nicht verpasst. Erstmal in den nächsten geht's wahrscheinlich aber auch ein paar andere interessante Themen. Denn wir beschäftigen uns hier zusammen. Also ich rede, ihr hört zu und ihr dürft gerne Kommentare und Kritik schreiben. Sachlich, bitte. Um diesen ganzen Themenbereich natürlich Neurodivergenz, da geht's im Kern natürlich um die Diagnosen ADHS, Autismus, Hochbegabung, Hochempathie, Hochsensibilität, oppositionelle Trotzstörungen vielleicht auch, sowas wie PDA mache ich irgendwann mal genauer. Es geht aber auch vielleicht mal um Tickstörungen an der Stelle. Vielleicht auch irgendwann mal um Borderline und weitere Dinge. Trauma, wichtige Aspekte, spielt da überall mit rein. Über die Epigenetik miteinander verbunden und relevant. Dann halt die Frage, wie ist das Ganze evolutionär entstanden? Also diese Wildbeutergeschichten, diese Kleingruppen von früher. Also wie kann man das anthropologisch auch ein bisschen belegen und nachweisen? Wie sind die genetischen Faktoren dabei? Wie spiegelt sich das in unserer heutigen Gesellschaft wider? Was ist mit Konformität aus der Gesellschaft? Wie ist überhaupt mit sowas wie Schuld und Scham umzugehen? Was ist das überhaupt? Wie unterscheiden sich die zwei Dinge? Auch interessante Frage, auf die ich neulich aufmerksam gemacht wurde. Das Ganze kann man auch philosophisch betrachten oder mit grundlegenden psychologischen Aspekten beleuchten, mit der ganzen Neurologie dahinter. Wie wirken sich dann diese ganzen neurobiologischen Aspekte in Form von Medikamenten aus und so weiter und so weiter. Das heißt, im Moment ist es da ein großes Feld, was eben aber halt um diese Neurodivergenzgeschichten herum kreist, sich bewegt und da verschiedene Dinge aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. So, wenn das nicht genügend Gründe dafür waren, dass ihr einfach weiter reinhört, weiß ich auch nicht. Ansonsten schreibt mir ein paar Gründe. Ich freue mich. Dann, je mehr Ideen man so hat und bekommt, umso schöner ist es eigentlich, sage ich immer. In dem Sinne war es das mal wieder für heute, auch wenn es ein bisschen länger war. Und das passiert halt leider immer, wenn ich Dinge anfange vorzubereiten, dann entsteht da Stoff, Stoff, Stoff und ich finde auch kein Ende da drin. Es ist dann einfach too much. Ich sollte Dinge nicht mehr vorbereiten, sondern einfach kurz erwähnen. Mach ich vielleicht bei der nächsten Episode. Hört wieder rein. Wir hören uns, wir sehen uns bei der nächsten Episode von
Adventures.